Danke an Elisabeth, Sarah, Marco und Roland, dass ihr Erklär mir die Welt neu unterstützt. Wir freuen uns immer total über jede einzelne Person. Ein großes Dankeschön auch an alle anderen 434 UnterstützerInnen, die den Podcast unter erklärmir.at/support finanzieren. Wer aus Graz ist und eine Folge Erklär mir die Welt mal live miterleben will, kann am 24. Mai ins Schauspielhaus kommen, weil dort findet ab 13 Uhr das Podcast-Festival von der Kleinen Zeitung statt, wo ihr eben auch viele andere österreichische Podcasts auf der Bühne sehen könnt. Und da sind wir auch dabei. Und zwar treten wir um 18.20 Uhr auf und werden eine Folge über das Thema Abreibung aufnehmen. Und ja, es wäre wirklich cool, den einen oder die andere von euch dort zu treffen und ein bisschen zu quatschen. Ihr könnt euch unter erklärmir.at/Graz Tickets für das Festival sichern.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um das Leben im KZ Mauthausen und wie das war, erklärt uns Alexander Brenninger. Hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Hallo lieber Alex, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, bin Historiker und bin Forscher am Ludwig-Boltzmann-Institut für Digital History hier in Wien und bin aber eigentlich in Salzburg und unterrichte dort auch am American Institute for Foreign Study, also amerikanische Studierende, und bin seit, ja, etwa 20 Jahren in diesem Projekt zu einer Geschichte der Überlebenden des KZ Mauthausen tätig involviert. Also sehr langes Projekt, das jetzt so zu einem Ende kommt mit dem dritten Band von Europa in Mauthausen. Und der vierte wird hoffentlich dann im Herbst erscheinen.
Mhm. Ziemlicher Bracker, das Buch, aber total spannend. Alex, du bist Historiker, du hast dich ganz viel mit Menschen beschäftigt, die in Mauthausen gelebt haben, die überlebt haben. Und es sind auch ganz viele Leute dort gestorben. Starten wir gleich mal rein, um uns anzuschauen, wie das Leben dort war. Fangen wir vielleicht damit an, wie sind die Leute denn dorthin gekommen?
Ja, das ist im Prinzip die Geschichte, die wir im zweiten Band von Europa in Mauthausen erzählen, deportiert nach Mauthausen. Also das war sozusagen das eigentlich das Erste, was uns interessiert hat in dem Projekt. Wie sind diese Menschen eigentlich dorthin gekommen und warum? Und das beginnt im August 1938, als das KZ Mauthausen errichtet wird, wo die ersten Häftlinge hinkommen aus dem KZ Dachau, zum großen Teil österreichische Häftlinge, zum Teil Roma-Häftlinge, auch aus Österreich.
Ganz kurz die Timeline. August 38, das heißt, der Anschluss unter Anführungszeichen Österreichs ist schon passiert.
Ja, genau. Und es praktisch unmittelbar nach dem Anschluss gibt es schon die ersten Ideen in der SS beziehungsweise vom Gauleiter von Oberösterreich, ein Konzentrationslager auch in jetzt angeschlossenen Österreich in der sogenannten Ostmark zu errichten. Das war Teil einer, sagen wir, von Planungen aus den späten 30er Jahren für alle Teile des Deutschen Reichs ein großes Konzentrationslager zu bauen. Und für was war das Konzentrationslager in Mauthausen gedacht? Ja, zu dem Zeitpunkt war die SS sehr stark in, sagen wir, wirtschaftliche Tätigkeiten schon involviert. Es war ein großer Konzern, der Steinbrüche betrieb, der Ziegelfabriken betrieb, und die Steinbrüche in Mauthausen waren dann auch der Grund, warum das KZ dort errichtet wurde. Also man wollte den Granit abbauen und verkaufen für zum Beispiel den Straßenbau, für die sogar Führerbauten, die geplant waren, in Linz etwa oder auch in anderen Städten, Nürnberg oder Berlin. Also die SS wollte damit auch Profit machen. Ja,
dafür. Ein Führerbaut, was war da geplant? So ein Schloss für Hitler? Oder?
Naja, es gibt diese Brückenkopfbauten in Linz zur Nibelungenbrücke, zur Donau hinunter. Die sind damals gebaut worden und die Brücke ist auch neu gebaut worden. Ja. Und es gab die großen Autobahn Bauprojekte, dafür hat man auch, und andere Straßenbauprojekte, dafür hat man auch Granit gebraucht.
Ja.
Oder Eisenbahnbau für Schienenunterlagen. Also das war der eine Grund. Der andere war natürlich auch, einen möglichen oder potenziellen Widerstand gegen das neue NS-Regime zu begegnen, indem man Menschen inhaftiert, ja? Also indem man sie in Schutzhaft nimmt. Das ist ein Instrument, das bedeutet, dass Menschen ohne Urteil und ohne dass sie eine Straftat begangen haben, in ein Konzentrationslager verbracht werden. Und es sind in Österreich direkt nach dem Anschluss auch sehr schnell viele Menschen verhaftet worden, also weil sie entweder Anhänger des vorhergehenden autoritären Ständestaates waren, weil sie Sozialisten, Sozialdemokraten, Kommunisten oder was auch immer waren. Ja? Also Menschen, von denen die das NS-Regime gedacht hat, die sind eine Gefahr und werden dann deshalb in ein Konzentrationslager gebracht.
Mhm. Und weil du hast SS genannt, die wird heute noch öfter fallen. Kannst du mal kurz erklären, was war die SS?
Naja, die SS ist im Prinzip eine paramilitärische Truppe, die ähnlich wie die SA, die Sturmabteilung, ist die Schutzstaffel sehr früh gegründet worden, also den Anfängen der NS-Bewegung, und hat sich dann ab 1934 zu einem sehr starken Arm entwickelt, der unter der Führung von Heinrich Himmler auch die Kontrolle über die Polizei erlangt hat. Also SS und Polizei waren unter einer Führung und damit sozusagen alle Mittel in der Hand der SS, um potenzielle Gegner des Regimes und Gegnerinnen des Regimes zu verfolgen.
Mhm. Und wenn du sagst paramilitärische Truppe, was heißt das dann? Es gab die Polizei, aber unabhängig davon auch schon die SS davor. Es waren quasi Schlägertruppen oder was ist
das? Am Beginn auf jeden Fall. Ja. Vor allem die SA war so eine Schlägertruppe. Man darf nicht vergessen, dass das eine Zeit ist in den 20er Jahren, wo sehr viele Parteien paramilitärische Einheiten hatten, auch in Österreich, ja. Also der Republikanische Schutzbund oder die Heimwehr. Das waren alles Organisationen von Parteien, ja, die so uniformierte paramilitärische Truppen aufgebaut haben. Und die SS hat sich aber dann im NS-Regime in den 1933 eben dahin entwickelt, dass sie tatsächlich zu dem Terrorinstrument des NS-Regimes geworden ist und später natürlich auch sozusagen die Organisation, die den Holocaust geplant und durchgeführt hat, war.
Mhm. Okay, also Mauthausen wird 38 errichtet, kurze Zeit nach dem sogenannten Anschluss Österreichs, und wird auch, glaube ich, errichtet von Häftlingen von anderen KZs, was irgendwie ja auch eine, es ist eh alles ganz schier an diesen Geschichten, aber irgendwie auch ein besonders furchtbares Bild, dass man die das bauen lässt, wo man dann die Nächsten umbringt. Und teilweise sind dann die Menschen in Österreich relativ schnell eingesperrt worden dort, weil sie aus irgendeinem Grund den Nazis nicht gepasst haben. Wie war dann die erste Zeit in Mauthausen? Also wie schnell ist das dann ein großes Lager mit vielen tausend Menschen geworden?
Also das war bis Ende 39 eigentlich ein relativ kleines Lager, ja, mit vielleicht etwa 1000 Häftlingen. Aber mit Kriegsbeginn ändert sich das. Ja. Und das ist, kommen wir zurück zu der Frage, wie kommen so viele Menschen nach Mauthausen? Wir reden ja insgesamt von etwa 190.000 Menschen, die nach Mauthausen gebracht worden sind. Und da gibt es, also Historiker und Historikerinnen unterteilen die Geschichte der Konzentrationslager in bestimmte Phasen. Und die Funktion der KZ ändert sich in diesen Phasen auch sehr stark. Das heißt, waren sie ursprünglich gedacht zur Inhaftierung von politischen Gegnern, werden sie dann ab 36, 37 auch Orte zur Inhaftierung von sogenannten asozialen oder kriminellen Berufsverbrecher, wird das genannt. Das heißt, Menschen, die nicht in Arbeit waren, die ja, Alkoholiker, Drogenabhängige, aber das geht so weit hin bis zu Männern, die keine Alimente für ihre Kinder zahlen. Ja, also unter diese Kategorien konnte eigentlich fast jeder fallen. Und Ziel war auch, sozusagen die Arbeitskraft dieser Menschen auszunutzen. Mit Beginn des Krieges beginnt ja in den eroberten, in den okkupierten Gebieten eine Politik, die auch darauf zielt, potenzielle Gegner der deutschen Besatzung zu verfolgen und in Konzentrationslager zu bringen. Und da entwickelt sich das KZ Mauthausen von einem Lager, in dem hauptsächlich deutsche und österreichische Häftlinge sind, immer nur Männer. Ja. Mauthausen war bis 1944 ein reines Männerlager, werden auch Menschen aus den eroberten Gebieten, und je mehr Gebiete erobert werden, desto häufiger kommen Menschen aus diesen verschiedenen Gebieten auch nach Mauthausen. Und das beginnt etwa mit Tschechen, die 1939 schon kommen nach der Annexion des Sudetenlands, nach der Besetzung der sogenannten Rest-Tschechei, also dem Rest, wo es heute Tschechien ist, aus Polen. Und mit dem Überfall auf den Balkan, auf Westeuropa, auf die Sowjetunion dann 41 kommen immer mehr Menschen aus diesen eroberten, besetzten Gebieten auch nach Mauthausen. Und das hängt sehr viel, stark zusammen damit, wie die Besatzungspolitiken dort sind. Also in Polen gibt es sehr rasch eine sogenannte Aktion, das ist ein sehr beliebter Name der SS für Verhaftungswellen, eine Intelligenzaktion, zum Beispiel eine sogenannte außerordentliche Befriedungsaktion, wo Menschen verhaftet werden, die zur Intelligenz gezählt werden. Also Lehrer zum Beispiel, Journalisten, Akademiker, auch Reserveoffiziere, und die werden in Massen verhaftet und in die Konzentrationslager gebracht. Und da kommen auch sehr viele 1940 nach Mauthausen beziehungsweise dann nach Gusen, das ab 1940 als zweites Lager neben Mauthausen, ist nur ein paar Kilometer weiter weg, gebaut wird. Und da sind vor allem zunächst einmal sehr viele polnische Häftlinge dort. Kommen dann auch sehr viele spanische Häftlinge. 1940 mit dem Überfall auf Frankreich geraten sehr viele Spanier, die in der französischen Armee gearbeitet haben, Arbeitsbataillonen in Kriegsgefangenschaft, in deutsche Kriegsgefangenschaft, und in den Kriegsgefangenenlagern beginnt die Gestapo auszusortieren Menschen unter diesen Spaniern, die sie für besonders gefährlich halten, und die werden vor allem nach Mauthausen und Gusen deportiert.
Gestapo war die Geheimpolizei.
Genau, ja, die geheime Staatspolizei, ja.
Okay, jetzt bin ich, sagen wir, ein polnischer Journalist. Das Deutsche Reich marschiert in Polen ein, besetzt es relativ schnell und dann gibt es eine Intelligenzaktion und es klopft jemand an der Tür, oder weiß ich nicht, ob die geklopft haben, aber ich werde verhaftet. Und dann, wie ist man dann nach Mauthausen oder Gusen gebracht worden? Dann gibt es diese berühmten Massenverfrachtungen in Zügen, oder wie ist das dann passiert?
Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe mir das sehr genau angesehen und auch versucht, das mit geografischen Karten, aber auch mit statistischen Methoden, mit einer Netzwerkanalyse zu analysieren, über wie viele Stationen diese Menschen nach Mauthausen gekommen sind. Und da waren die Interviews, die geführt worden sind mit diesen Überlebenden, beziehungsweise Fragebögen, die erhoben worden sind über die verschiedenen Orte, in denen sie inhaftiert waren, sehr wichtig, und auch Recherchen in den Archiven. Also wir hatten das große Glück, dass 2008, als ich das Projekt begonnen habe, das größte Archiv zu KZ-Häftlingen geöffnet worden ist für die Forschung, die Arosen Archives in Bad Arosen in Hessen. Und dort kann man sehr viele Dokumente finden und zusammen mit den Interviews dann versuchen zu rekonstruieren, die verschiedenen, ich sage mal, Trajectoire, in Französischen, aus der französischen Soziologie kommt das, die Wege nach Mauthausen. Und es gibt sehr wenige, die direkt verhaftet werden und dann in ein KZ gebracht werden. Es gibt sehr viele Stationen dazwischen. Also wenn die Gestapo jemanden verhaftet, kommt der oder die zunächst wahrscheinlich mal in ein Gefängnis, ja, oder wird in ein anderes Lager eingewiesen und von dort wieder woanders hingebracht. Und die Logik dieser Wege zu verstehen, das war nicht gerade einfach. Ja. Es gibt eine unglaubliche Zahl von verschiedenen Internierungsorten oder Typen. Ja, es gibt die Konzentrationslager, sind sicher die bekanntesten, aber es gibt Zwangsarbeitslager, Kriegsgefangenenlager, Arbeitserziehungslager, es gibt sogenannte Transitlager, es gibt Sammellager, es gibt eine unglaubliche Fülle von verschiedenen Lagertypen, die auch von verschiedenen Institutionen geleitet und verwaltet werden. Und die Frage war, wie das zusammenspielt. Ja? Mhm. Und da ist die Forschung noch nicht sehr weit, das zu verstehen, wie verschiedene Arten von Institutionen zusammenarbeiten. Die Kriminalpolizei, die Gestapo, die normale Polizei, dann die Besatzungsbehörden, ob das in Frankreich, in Norwegen oder in der Ukraine ist oder in Griechenland, die sozusagen auch dann Menschen verfolgen und in bestimmte Orte bringen, ja, und dann fallen irgendwann Entscheidungen, diese zu deportieren in das Deutsche Reich, sie dort in den zur Zwangsarbeit einzusetzen. Sehr viel, 42, 43 kommen hunderttausende Menschen aus der Ukraine, werden deportiert zur Zwangsarbeit. Und wir haben sehr viele Beispiele, hier auch sehr viele Frauen zum Beispiel, die waren in der Landwirtschaft oder in der Industrie eingesetzt, ganz verstreut über das Deutsche Reich. Und wenn sie verdächtigt wurden, Sabotage verübt zu haben, wenn sie von ihrer Arbeitsstätte geflohen sind, was sehr viele auch gemacht haben, dann sind sie verhaftet worden und eventuell in ein Arbeitserziehungslager gekommen oder auch direkt in ein Konzentrationslager wie Mauthausen gebracht worden.
Und wie, also wenn ich mich da jetzt also als Journalist kann ich mich damit identifizieren, so ich versuche mich reinzuversetzen in die Lage, mein Land wird gerade okkupiert, der Krieg bricht aus, es ist sowieso schon Stress, Sorge, Angst, was passiert da jetzt? Wusste man damals so, okay, wenn ich jetzt von den Nazis verhaftet werde, gute Nacht, wusste man da, was auf einen zukommt schon?
Das hängt sicher auch von der Zeit ab, aber
39
eher nicht. Ja. Nein, eher nicht. Also Konzentrationslager waren schon bekannt, so ist es ja nicht. Ja, also es gibt ja als die ersten Konzentrationslager, vor allem das KZ Dachau, das ist ja so eine Art Musterlager der SS gewesen. Es ist ja auch der Öffentlichkeit präsentiert worden. Ja. Und ich erinnere mich, dass die Großmutter meiner Frau, die hat in München gelebt, die hat sich das KZ auch angesehen, die ist da rausgefahren. Ja. Also das war ja nichts Abgeschottetes von der Welt. Ja. Also auch Mauthausen, wenn Sie heute mit der Bahn von Linz nach Wien oder umgekehrt fahren, dann sieht man das Lager ja auch. Ja. Und sehr viele Lager waren direkt neben einer Straße gebaut, ja, in der Nähe von Bahnhöfen, in der Nähe von Städten, Buchenwald bei Weimar zum Beispiel. Ja. Es gibt auch sehr viele Beziehungen zwischen dem Ort Mauthausen und im Lager Mauthausen zum Beispiel, ja, wer liefert denn die Lebensmittel zum Beispiel an dort und wer liefert das Baumaterial? Wer bringt die Post da drauf? Ja, da gab es sehr viele Beziehungen. Das war nichts Abgeschottetes, man hat schon gewusst, was dort passiert. Ja, es gibt auch einen ganz bekannten Brief einer Bäuerin, die gegenüber dem Steinbruch ihren Hof hatte und sich beschwert, dass die Häftlinge im Steinbruch schwerst geschlagen, gefoltert werden und sie kann diese Schreie nicht mehr hören. Aber sie bittet die Lagerverwaltung etwa nicht, dass sie das aufhört, sondern sie sollen das gefälligst woanders machen, damit sie es nicht mehr hören muss. Ja. Also in den besetzten Gebieten, also wenn jetzt sagen wir auf Kreta oder in Frankreich, ja, oder in Norwegen oder tief in der Sowjetunion, haben die Menschen wahrscheinlich nicht gewusst, was Mauthausen ist. Die wenigsten haben überhaupt gewusst, dass es diesen Ort gibt. Ja. Und wir haben das in den Interviews sehr häufig, ja, gerade bei Menschen, die von sehr weit hierher gebracht worden sind, die hatten keine Ahnung. Ja. Die kannten Wien, ja, aber Linz vielleicht, aber einen Ort namens Mauthausen, haben sie nicht gewusst, was das jetzt ist, wie sie am Bahnhof angekommen sind. Es gibt aber dann später schon Hinweise, dass Menschen gewusst haben, ja, was Mauthausen ist. Wir haben etwa Interviews von Überlebenden, die waren in Buchenwald und sind dann nach Mauthausen gekommen. Im Buchenwald gab es schon Gerüchte, dass Mauthausen ein viel härteres Lager ist als Buchenwald und ist auch Mordhausen dort genannt worden. Ja. Also Mauthausen war ja ein sogenanntes Lager der Stufe 3. Die SS hat die Konzentrationslager in verschiedene Stufen eingeteilt, je nach Härte der Unterbringung, der Inhaftierung in diesen Lagern. Und Mauthausen war die längste Zeit das härteste, das strengste Lager, was auch erklärt, warum so viele Menschen dort gestorben sind oder ermordet worden sind.
Circa die Hälfte, oder, der Menschen, die dort...
In etwa, ja. Also die neuesten Zahlen gehen davon aus, dass es etwa 90.000 von den 190.000 sind, die das Lager nicht überlebt haben. Entweder weil sie direkt ermordet worden sind oder weil sie an den Folgen der Haft, also das heißt an Folterschlägen oder auch an Unterernährung oder Krankheiten gestorben sind. Das sind aber Zustände, die die SS bewusst herbeigeführt hat.
Okay, ich denke jetzt wieder an, ich bin da dieser polnische Journalist, ich werde verhaftet, ich komme in ein Gefängnis, dann vielleicht in ein Arbeitslager, muss arbeiten oder bin aufmüpfig, komme in ein Erziehungslager, werde, vielleicht habe ich mal einen Fluchtversuch gemacht, werde gefangen und komme dann, lande dann in Mauthausen. Hat man denen dann gesagt, so, wir bringen dich jetzt nach Mauthausen, oder hat man die gepackt, in einen Zug gesteckt und sind da und man wusste jetzt nicht, was passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
In den meisten Fällen haben die Menschen nicht gewusst, wo sie hingebracht werden. Ja, das waren Entscheidungen, die von SS-Institutionen gefällt wurden, zum Teil die längste Zeit sozusagen in Berlin, in der Zentrale, Hauptquartier der SS, das Reichssicherheitshauptamt. Dort wurde dann entschieden, dass man bestimmte Menschen in ein bestimmtes Lager bringt, weil dort zum Beispiel Arbeitsbedarf war oder weil man bestimmte Gruppen wie die Spanier, die ich erwähnt habe, als so gefährlich angesehen hat, dass man sie in das Lager mit der Stufe 3 bringt.
Okay, also aber dann kommt man dort an in Mauthausen und was passiert dann?
Also die Ankunft ist etwas, was die meisten Überlebenden sehr gute Erinnerungen haben, ja, oder eigentlich sehr schlechte Erinnerungen haben, so muss man sagen. Ja, aber sie berichten sehr häufig sehr viel darüber, wie das war, in Mauthausen anzukommen. Also so ein typisch, ja, wäre etwa, dass sie mit einem Zug nach Mauthausen kommen, am Bahnhof aussteigen, zu Fuß durch die Stadt hinauf zum Lager gehen müssen. Dort dann beginnt ein Aufnahme-Zeremoniell-Ritual, das begleitet ist mit, also ab dem Bahnhof, ja, mit Schreien, mit Hunden, die bellen, mit schnell, ja, die Menschen müssen schnell gehen, mit Drohungen, wer zurückbleibt, wird erschossen. Und das setzt sich im Lager dann bei der Ankunft, wenn sie durch das Lagertor gehen, fort. Und dann beginnt normalerweise, werden die Menschen in kleinen Gruppen in die Duschen gebracht. Also wenn man in Mauthausen auf den Appellplatz geht, dann ist die erste Baracke rechts, die Wäschereibaracke, und im Keller befinden sich Duschanlagen und Anlagen zur Kleiderentlausung. Und dort wurden die Menschen reingebracht. Also sie mussten ihre ganze Hab und Gut ablegen, ihre Kleider ablegen. Nackt sind sie reingebracht worden. Das wird als Folter beschrieben. Ja, das ist nicht eine nette, schöne Dusche nach einem langen, anstrengenden Transport, oft in überfüllten Waggons, sondern das Wasser, beschreiben diese Überlebenden, war entweder eiskalt oder es war unglaublich heiß. Das ist Teil der Folter, ja. Und es werden alle Körperhaare geschoren, das machen andere Häftlinge, ja, von Kopf bis Fuß, ja. Die Menschen werden mit Desinfektionsmitteln besprüht oder bepinselt, und sie müssen dann nackt wieder raus auf den Appellplatz. Und das zu jeder Jahreszeit, ja, ob im Winter, ob es 10, 15 Grad minus hat oder 30 Grad heiß ist, und werden dann, bekommen dann Häftlingskleidung und werden in die sogenannte Quarantäne gebracht. Das ist ein eigener abgeteilter Bereich innerhalb des KZ. Warum Quarantäne? Weil die SS eine unglaubliche Angst hatte, dass diese neuen angekommenen Häftlinge Krankheiten mitbringen, ansteckende Krankheiten. Und deshalb hat man sie isoliert von den übrigen für einige Wochen. Und auch diese Quarantänebaracken werden als unglaublich schrecklich beschrieben. Ja, dort hatten Funktionshäftlinge die Aufsicht, sogenannte Kapos. Und die Menschen wurden in reingepresst, zum Teil auf dem Boden, ohne Betten mussten sie schlafen. Und in dieser Zeit der Quarantäne sind sie zur Arbeit im Steinbruch eingesetzt worden. Und das war die härteste Arbeit, die es gab in einem KZ wie Mauthausen. Ja, sind sehr viele sind in dieser ersten Zeit wirklich an Erschöpfung gestorben, ja, wegen dieser harten Arbeit im Steinbruch. Ja, und sie wurden auch registriert, bekamen Häftlingsnummern und also die Häftlingskleidung habe ich erwähnt. Und in Mauthausen wie auch in anderen KZs gab es ja keine Tätowierung, sondern man hat die Häftlingsnummer auf der Kleidung gehabt und auch als Armband getragen. Und das Wichtigste war dann, möglichst schnell zu verstehen, die Befehle der SS oder der Funktionshäftlinge und die Häftlingsnummer zu lernen auf Deutsch. Ja, die allermeisten Häftlinge, also Menschen, die nach Mauthausen gekommen sind, konnten ja kein Deutsch sprechen. Ja, sie haben nie in ihrem Leben eine Fremdsprache gelernt und nun mussten sie sehr schnell lernen, die Befehle zu verstehen, weil einen Befehl nicht zu verstehen, missverstehen, nicht darauf zu reagieren, kann den Tod bedeuten, ja. Und die Häftlingsnummer, wenn sie aufgerufen wird, zum Beispiel nicht zu erkennen, kann auch Bestrafungen, Schläge und auch den Tod nach sich ziehen, ja. Das heißt, was sehr viele Überlebende beschreiben, ist einfach dieser unglaubliche Stress am Beginn, ja. Also, es ist eine, manche beschreiben, es ist eine andere Welt, in die sie da gekommen sind. Und man muss irgendwie verstehen, wie diese Welt funktioniert. Ja, wie muss ich mich verhalten, damit ich hier überlebe? Ja, es ist sehr häufig berichten Überlebende auch, es ist ihnen ja bei der Ankunft gesagt worden, hier kommen sie nicht mehr raus, außer durch den Schornstein. Ja, weil die Menschen, die gestorben sind, ja im Krematorium dann verbrannt worden, die Körper. Mhm. Das ist der einzige Weg nach draußen. Das ist ihnen gesagt worden. Ja, und das ist, da gibt es sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, hauptsächlich Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, wie das möglich ist, sich hier sozusagen anzupassen, ja, um überleben zu können. Das heißt, man kann, ja, wie soll ich sagen, man kann versuchen, sich Informationen zu holen, ja, von älteren Häftlingen, ja, von sogenannten alten Häftlingen, die schon länger hier sind, und die können einem vielleicht erklären, wie man sich verhalten muss, ja, was man tun darf, was man nicht tun soll, wie überhaupt dieses Lager funktioniert, ja. Und das ist etwas, was wir sehr häufig finden, dass es dann eben Kontakte gibt zu anderen Häftlingen, dass sich kleine Gruppen zusammenschließen, dass man sich, wenn man gemeinsam ankommt, mit Freunden zum Beispiel oder auch mit Familienmitgliedern, wir haben einige Fälle, wo Vater und Sohn oder zwei Brüder gemeinsam gekommen sind, später als auch jüdische Häftlinge gekommen sind. Ab 44 haben wir auch zum Beispiel Schwesternpaare, ja, aus Griechenland, einige, die zusammenbleiben, sich unterstützen und füreinander sorgen.
Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also ich stelle mir das jetzt so bildlich vor, ich komme da rein, ich werde geduscht, rasiert, alle Haare weg und von einem anderen Häftling dort. Versucht man dort dann gleich so, also was geht da durch den Kopf? Fragt man, sind die Leute dann eher stoisch und lassen das über sich ergehen oder fangen Menschen zu weinen an oder rebellieren auch welche oder fragt man den anderen Häftling, der einen gerade rasiert, so fuck, was ist da los oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist schwer, das so allgemein zu sagen. Ja, die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, das kommt auch, hängt auch davon ab, welche Erfahrungen diese Menschen vorher schon gemacht hatten. Ja. Also wir haben zum Beispiel Gruppen aus Griechenland, das waren einfache Bauern, die waren kurz in einem Gefängnis und sind dann nach Mauthausen direkt gekommen. Von denen haben sehr wenige überlebt. Die haben sich offenbar sehr schlecht anpassen können. Ja. Wir haben allerdings auch Überlebende, die vorher schon in Gefängnissen waren, in anderen Konzentrationslagern waren, die haben schon etwa gewusst, was abläuft. Auch wenn Mauthausen jetzt noch mal viel härter war als das, was sie vorher erlebt hatten. Ja, aber sie hatten schon eine gewisse Vorerfahrung, wir nennen das vorkonzentrationäre Erfahrungen, auch aus der Zeit im normalen Leben. Ja, wir haben Überlebende aus Russland und der Ukraine, die haben den Bürgerkrieg nach der Russischen Revolution erlebt. Ja, die haben die Hungersnot in der Ukraine Anfang der 1930er Jahre überlebt. Oder einer hat erzählt, er hatte eine Typhus überlebt. Ja, und das alles sozusagen hat ihm geholfen, hat ihnen geholfen, diese Zustände in einem KZ wie Mauthausen besser zu überstehen, beziehungsweise sich besser anpassen zu können.
Wie konnte man denn seine Überlebenschancen maximieren? Was waren denn quasi gute Strategien?
Naja, zum einen, wie ich schon gesagt habe, sich mit anderen zusammenschließen. Das sind jetzt keine großen Widerstandsgruppen, das darf man sich nicht so vorstellen. Das sind eben so kleine Gruppen, ja? Also vor allem so Zweiergruppen, die sich gegenseitig unterstützen. Ja? Oder wir haben einen italienischen Überlebenden, der hat sich mit einem sogenannten Stubendienst angefreundet. Das war ein sozusagen Gehilfe eines Blockältesten, der dafür zuständig ist, die Stube, also die Baracke sauber zu halten. Und der hat sozusagen ihm Schutz gegeben, ihm Informationen gegeben und auch Essen gegeben. Ja. Also wenn man Kontakte hat zu Häftlingen, die besser gestellt sind, die in besseren Funktionen sind, die in der Küche arbeiten, wo sie Zugang zu Lebensmitteln haben, die in Lagerräumen arbeiten, wo es Möglichkeit gibt, Schuhe zu bekommen oder bessere Kleidung zu bekommen. Das sind Möglichkeiten. Ja. Es war für viele sehr wichtig, auch in welchem Arbeitskommando sie eingesetzt waren. Ja. Ich habe gesagt, die Arbeit im Steinbruch war die härteste Arbeit, die es gab, wo viele körperlich sehr schnell erschöpft waren. Und wenn es gelungen ist, sozusagen in ein besseres Kommando zu kommen mit leichterer Arbeit, dann war das für das Überleben sicher schon auch förderlich. Ja. Und da waren oft sehr Kontakte notwendig, ja, zu anderen Häftlingen, die Einfluss hatten, die solche Entscheidungen beeinflussen konnten, dass man in ein anderes Kommando kommt.
Und wie kann man das beeinflussen, indem man jemanden kennt, der, also einen anderen Häftling, der vielleicht mit einem Wärter gut ist und der dann sagt, hey, tut den Charlie in ein anderes Kommando, oder wie kann man sich das vorstellen?
Die Organisation eines so großen Lagers, wie immer 1000 dann geworden ist, aber es auch von Beginn an, funktioniert dieses KZ-System ja so, dass die SS Häftlinge nimmt, um den Betrieb im Laufen zu halten. Ja? Die SS bewacht die Häftlinge, ja, und natürlich werden die wichtigen Entscheidungen von der SS getroffen, aber innerhalb des Lagers werden bestimmte Aufgaben an Häftlinge übergeben, die sogenannten Funktionshäftlinge. Und das reicht von diesen Stubendiensten zu den Blockältesten, zu den Kapos der Arbeitskommandos, die die Arbeitskommandos anleiten, zu Funktionshäftlingen wie den Friseuren oder Häftlingen, die in der Küche, in der Wäscherei oder auch in der Schreibstube gearbeitet haben. Und gerade die Lagerschreibstube war sozusagen ein zentraler Ort, wo Häftlinge Entscheidungen beeinflussen konnten, ja, indem sie Namen auf Listen ausgetauscht haben, indem sie die Häftlingskategorie geändert haben. Das war zwar verboten natürlich, ja, aber das waren so Möglichkeiten, kleine Räume, kleine Möglichkeiten, wo wir sagen, diese Häftlinge Agency hatten. Sie hatten sozusagen Handlungsmöglichkeiten, und sie waren nicht sozusagen völlig, wie manche Forscher sagen, der totalen Macht der SS ausgeliefert. Ja, es ist nicht der absoluten Macht der SS ausgeliefert. Und es gab immer wieder auch kleinste Räume, Freiräume, wo man handeln konnte und etwas organisieren. Organisieren heißt im Prinzip stehlen. Ja, aber das unterscheiden die Überlebenden sehr stark. Organisieren heißt Lebensmittel, Kleidung oder was immer notwendig war, aus den Lagern der SS zu stehlen, aber stehlen, organisieren. Ja. Stehlen bedeutet bei den Überlebenden, dass man einem anderen Häftling was wegnimmt, und das ist sagen, moralisch sehr streng geahndet worden. Das war, ist auch unter den Häftlingen bestraft worden zum Teil. Also es gab diese Möglichkeiten, kleinste kleine Möglichkeiten, wie etwa ein Schwarzmarkt. Ja. Also es gab ja auch sowas wie Freizeit, auch sehr wenig, ja, aber das waren Zeiten, wo die Menschen nicht arbeiten mussten, wo sie dann in bestimmten Teilen des Lagers zwischen den Baracken zum Beispiel spazieren gehen konnten und auch Tauschhandel machen konnten. Ja, die wichtigste Währung waren dabei Zigaretten. Es gab Häftlinge, die hatten Zugang zu Zigaretten, die konnten Pakete bekommen von zu Hause, von ihren Familien und haben das benutzt, um auch Tauschhandel zu treiben.
Waren das dann die Funktionshäftlinge oder wer konnte
nicht
Pakete
nur,
bekommen?
Nicht nur. Na, das waren also bestimmte Gruppen von Häftlingen war es erlaubt, Pakete zu bekommen, anderen gar nicht. Also die spanischen Häftlinge zum Beispiel, die durften nicht einmal Briefe schreiben. Das war denen verboten. Es gab auch eine Gruppe von sogenannten Nacht- und Nebelhäftlingen aus Westeuropa, die hatten auch keine Möglichkeit, ihre Angehörigen zu benachrichtigen. Die sind verhaftet worden und verschwunden. Das war Teil der Politik, der Besatzungspolitik, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Ja, es werden Menschen verhaftet, niemand weiß, was mit denen passiert. Die hatten keine Möglichkeit, so etwas zu bekommen. Es gab da sehr große Unterschiede zwischen den Häftlingsgruppen, auch noch der Rassenideologie der SS. Ja, die hat ja sehr stark unterschieden zwischen jetzt sozusagen arischen, deutschen, österreichischen Häftlingen, sagen wir, Westeuropäer waren, man muss sich das wirklich mal vorstellen, ja, diese Ideologie der SS waren zwar keine Arier, aber sie wurden nicht so schlecht behandelt wie slawische Menschen und schon gar nicht so schlecht wie jüdische oder Häftlinge oder Roma und Sinti-Häftlinge zum Beispiel.
Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? So, wenn das jetzt ein Deutscher oder ein Österreicher ist, gibt man dann Weil ich denke mal, die Menschen werden so wahnsinnig gequält und teilweise erschlagen und zu Tode gearbeitet und oder vergast. Und ich frage mich, warum können manche dann Pakete bekommen oder einen Brief von der Familie? Was ist das Interesse der Nazis, das zuzulassen? Da ist bestimmt ein ganz kleiner Rest an Menschenwürde, den man denen lässt? Oder warum ist überhaupt die Möglichkeit?
Ja, also wie gesagt, die SS hat da sehr stark unterschieden zwischen verschiedenen Gruppen. Ja. Es ist wirklich Teil dieser Ideologie, dass, na, wie soll ich sagen, es unterschiedliche Gruppen von Menschen gibt, die auch unterschiedlich behandelt werden. Ja. Und es gab natürlich auch Interessen der SS, dass Häftlinge auch arbeiten. Also ich habe schon einmal erwähnt, es gab unterschiedliche Phasen in der Geschichte der Konzentrationslager. Ab 1942, 1943 zum Beispiel wird die Zwangsarbeit der Häftlinge wichtiger. Also das heißt, aufgrund des Krieges sind immer mehr Männer in der Armee, in der Wehrmacht. Ja, es gibt einen unglaublichen Arbeitskräftemangel. Es gibt die Deportationen zur Zwangsarbeit aus vielen Teilen Europas. Aber auch die Häftlinge in den Konzentrationslagern sind eine Arbeitskraftreserve. Ja. Und es beginnt zu dieser Zeit auch der Einsatz von KZ-Häftlingen in der Rüstungsindustrie. Das heißt, zum Teil werden Häftlinge an Orte gebracht, wo Rüstungsbetriebe sind. Das ist in Steyr zum Beispiel oder in der Umgebung von Wien. Oder es werden Rüstungsbetriebe direkt in den Konzentrationslagern gebaut, in Gusen zum Beispiel, die Messerschmitt-Werke. Und da, also da beginnt ein Prozess, dass man Häftlinge etwas besser behandelt. Das ist aber sehr widersprüchlich, wenn man genauer hinschaut, weil zum einen die SS-Leute, die in den Lagern sind, in dem Lager Wimmerhausen, die wollen eigentlich so weitermachen wie bisher. Ja? Also die Häftlinge sind nichts wert, sind keine Menschen. Man kann die behandeln, wie man will, foltern, töten. Und gleichzeitig kommen von Berlin aus der Zentrale Befehle, dass die Häftlinge besser zu behandeln sind. Ja? Und es werden sogar Prämien ausgezahlt, die man dann in einer Kantine eintauschen kann, gegen Lebensmittel zum Beispiel. Das heißt, da gibt es eine Verbesserung. Man sieht das auch an den Todeszahlen. Ja? Die gehen dann 43 doch stark zurück im Vergleich zu den Jahren davor. Ist 43 und dann vor allem das Jahr 1944, bis Herbst 1944 haben wir die niedrigsten Todesraten in der Geschichte des KZ Mauthausen, mit Ausnahme von 1938, wo es noch sehr klein war, weil die Häftlinge jetzt sozusagen wirklich in der Rüstungsindustrie zum Großteil arbeiten, was aber nicht heißt, dass weniger Leute sterben, weil viel mehr Menschen dort sind und wir haben 1944 dreimal so viele Tote wie im Jahr davor.
Jetzt komme ich zurück zu der Geschichte. Also man kommt am Anfang in Quarantäne, man arbeitet da schon im Steinbruch und dann ist die Quarantäne vorbei. Man ist quasi Teil der normalen Lagergesellschaft. Wie kann man sich so einen Tag im KZ Mauthausen vorstellen?
Ja, das ist sehr, wie soll ich sagen, einfach eigentlich. Ja, das heißt, sehr früh aufstehen, schnell waschen, ein
und aufstehen heißt dann, das kommt jemand
geweckt werden. Ja, ja, das heißt natürlich, das sind die zuständigen Funktionshäftlinge, die Stubenältesten oder Blockältesten. Das heißt, man muss sich schnell waschen in den Waschräumen, die in den Baracken, in der Mitte der Baracken angesiedelt sind. Man bekommt eine Art von Frühstück, eine Art von Kaffee, aber das ist Ersatzkaffee. Also das Essen wird es extrem schlecht immer beschrieben, etwas, was immer sie bekommen.
Was gab es da so zum Frühstück?
Ja, das ist, wie gesagt, so Ersatzkaffee. Etwas Brot und vielleicht etwas Margarine. Das ändert sich über die Jahre immer wieder, ja, je nachdem, was verfügbar ist. Und es wird eigentlich im Laufe der Zeit eher weniger und vor allem in der letzten Phase immer weniger. Ja, und dann beginnt die Einteilung in die Arbeitskommandos. Ja. Und die meisten Häftlinge rücken dann aus zu den Arbeitskommandos innerhalb des KZs oder auch außerhalb. Gab ja auch Arbeitskommandos etwa direkt an der Donau, wo Steine verladen wurden auf Schiffe oder am Bahnhof von Mauthausen. In der Frühzeit des KZs gab es einen Morgenappell. Habe ich vergessen. Das heißt, die Häftlinge wurden gezählt und dann in die Arbeitskommandos eingeteilt. In der Frühzeit gab es auch einen Mittagsappell, der ist später dann nicht mehr abgehalten worden. Am Abend kommen die Häftlinge wieder zurück, gab eine Mittagspause, dann später dann direkt am Arbeitsplatz, wo Essen gebracht wurde. Am Abend kommen sie spät zurück und haben wenig Zeit, ja, um sozusagen ihre Kleidung in Ordnung zu bringen. Die Baracke muss blitzsauber gemacht werden. Auch die Betten müssen extrem genau gemacht werden. Das ist ein sehr militärischer Drill, der dort auch herrscht. Es bleibt wenig Zeit, ja, und dann müssen sie, schlafen sie, ja, um sich auch zu erholen von der anstrengenden Arbeit. Das Interessante ist, dass sehr viele Überlebende über diesen Alltag eigentlich wenig erzählen. Ja. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, diese Erzählungen über die Ankunft, die erste Zeit in Mauthausen, die wird sehr ausführlich beschrieben, aber so das alltägliche Leben, das ist wahrscheinlich wie bei uns im normalen Leben auch, ja, so, was man jeden Tag macht, das erinnert man auch nicht besonders gut. Ja. Und so muss man sich das auch hier vorstellen. Menschen erinnern sich an Dinge, die außergewöhnlich sind, ja, aber was jeden Tag passiert, das wird schlecht erinnert, bleibt schlecht im Gedächtnis. Das ist auch etwas schwierig dann zu verstehen, wie dass so ein Alltagsleben im KZ vor sich gegangen ist. Und außerdem gibt es sehr viele unterschiedliche Situationen. Ja. Das heißt, wir sprechen hier über das KZ Mauthausen, das Stammlager oder über Gusen. Es gab dann ab 41 oder vor allem 42, 43 sehr viele Außenlager, insgesamt dann etwa an die 50. Und die Situationen und die Lebensbedingungen in den Außenlagern, die konnten auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja. Egal, ob das jetzt in Ebensee ist oder in Melk oder in Floridsdorf oder in der Seegrotte, wo die Menschen unterirdisch arbeiten mussten, beim Bau von Tunnelanlagen. Das war alles sehr, sehr unterschiedlich, ja.
Und so ein Appell, du hast gesagt, man wurde gezählt. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich stehe auf oder werde aufgeweckt, ich wasche mich kurz und dann geht's raus und man steht in einer Linie da und wartet, bis man gezählt wird. Oder wie geht das?
Ganz genau, ja. Mhm. Ja. Also die SS hat sozusagen eine ganz akribische Buchhaltung geführt über die Häftlinge, die in ihrem Lager war. Und die Zahlen mussten immer genau stimmen. Ja. Das heißt, es ist jeden Tag zweimal oder was mal dreimal oder zweimal gezählt worden, wie viele Häftlinge hier sind, je nach Block, also das heißt noch Baracke gezählt worden. Und das ist berichtet worden, blockweise. Und wenn die Zahlen nicht gestimmt haben, dann konnte der Appell natürlich auch extrem lange dauern. Und das ist auch etwas, was viele berichten. Bei jedem Wetter, ja, musste man dort stehen, oft mit unzureichender Kleidung im Winter etwa. Oder wenn Sie mal in Mauthausen waren, es kann dort oben sehr windig werden im Winter, sehr kalt. Da mussten sie oft stundenlang stehen. Ja. Das war, zum Teil ist das auch verwendet worden, um die Häftlinge zu terrorisieren. Ja. Also wirklich ein Instrument des Terrors, dass man die Menschen dort stundenlang stehen lässt. Das ist zum Beispiel geschehen, wenn irgendwelche Vergehen oder passiert sind. Das heißt, die SS der Meinung war, Häftlinge haben sich falsch verhalten, haben irgendwas getan. Und zur Strafe mussten alle dann auf dem Appellplatz stehen.
Mhm. Und wie war so die Dynamik zwischen den Häftlingen? Entwickelt sich da so ein Gruppengefühl? Hält man da zusammen? Oder versucht man sich dann alleine oder mit dem, was gesagt, meistens so eine Zweierbeziehung? Man hat irgendwie einen Freund, mit dem man zusammenhält. Versucht man sich da alleine durchzuschlagen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also, was wir sehen aus diesen Erzählungen, die wir untersucht haben, sehr häufig versuchen Überlebende, jemanden aus einer Gruppe zu finden, der sie nahe sind. Das heißt, jemanden, der die gleiche Sprache spricht, der aus dem gleichen Land kommt. Ja, das heißt, wenn wir jetzt italienische Häftlinge haben, die versuchen sozusagen schon unter sich zu bleiben oder beziehungsweise man kann sich verständigen. Ja, und man hat Anknüpfungspunkte. Wir haben Erzählungen von etwa einem französischen Überlebenden, der war total glücklich, als er einen Mithäftling gefunden hat, der aus dem Nachbarort ist. Ja, oder Häftlinge, die aus der gleichen Region kamen, aus der Bretagne zum Beispiel, ja, die gleiche Erfahrungen hatten, die waren im Widerstand sehr häufig, sind verhaftet worden, waren in verschiedenen Gefängnissen und die haben gleiche Erfahrungen gemacht. Ja. Das hat sie miteinander verbunden. Aber in der Forschung zu den Konzentrationslagern ist man sehr lange davon ausgegangen, dass es sowas wie eine internationale Solidarität gab. Das heißt, alle Häftlinge sondern haben zusammengehalten gegen die SS. Das sehen wir so heute nicht mehr. Ja, das waren vor allem eine Gruppe von eher linken, vor allem kommunistischen Häftlingen, die aus ihrer Ideologie heraus internationalistisch orientiert sind, die auch schon ähnliche Erfahrungen zum Beispiel hatten, indem sie im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Ja, ob das jetzt deutsche Häftlinge waren oder französische oder welche auch immer. Ja, aber wir sehen eher dann so kleinere Gruppen. Ja, also es gibt auch kleine Gruppen, die in den Arbeitskommandos zusammenkommen, die sich unterstützen gegenseitig, die sich helfen. Ja, und wenn sie Glück haben, gibt es auch dann einen Funktionshäftling, der ihnen hilft, der sie unterstützt, der sie zwar zur Arbeit antreiben muss unter der Aufsicht der SS, aber sozusagen ihnen das Leben erleichtert. Ja? Also um das geht es im Wesentlichen. Man sucht Kontakte, man sucht jemanden, man braucht auch Hilfe. Ja? Es gibt Untersuchungen, sehr frühe Untersuchungen, die zeigen, dass sozusagen alleine es sehr schwierig war zu überleben. Ja? Der einsame Wolf, der keine Kontakte hatte, ist eine Figur, die eher schwer überlebt hat.
Und weil du sagst, so die Dinge, die dann jeden Tag passieren, die hat man dann nicht mehr so präsent, weil das ist irgendwann dann Normalität, die Ankunft war sowas Außergewöhnliches, Neues, es ist totaler Stress. Ist das dann irgendwann auch mal Alltag geworden, so man denkt gar nicht mehr viel drüber nach, sondern man steht halt in der Früh auf und es ist eh furchtbar alles, aber man gewöhnt sich irgendwie dran, da wird mal wer erschossen oder der ist bei der Arbeit zusammengebrochen und irgendwie wird das normal und das, man distanziert sich auch davon und irgendwie, ja, ist so.
Ja, das gibt es schon auch, ja. Also die Erzählungen der Überlebenden sind da sehr unterschiedlich, ja. Also manche sagen, kannst dich nicht daran gewöhnen, ja, weil jeder Schritt, den du machst, kann der falsche sein, ja. Auch wenn du schon lange in einem Lager bist, ja, du kannst, ein italienischer Überlebender hat das wirklich gesagt, du kannst um die Ecke biegen und auf einen SS-Mann treffen, der ganz schlecht aufgelegt ist und der erschießt dich, ja. Also man kann, das ist die eine Position, man kann sich nicht daran gewöhnen, die anderen sagen, ja, man kann, also, man lernt das Lager, ja. Das ist auch ein Ausdruck, den ein Paul Besson, ein belgischer Überlebender, verwendet hat, ja. Er sagt also, er hat eine gute Position gefunden, er war Schuster, ja, und hat Arbeiten gemacht, hat Schuhe geflickt für einen Capo, hat dafür Kartoffeln bekommen, die hat er dann geteilt. Ist eine Erzählung von einer sehr großen Solidarität, ja. Kommt auch aus dem kommunistischen Widerstand, aber trotzdem, das ist eine Erzählung, die zeigt, also man kann sich anstrengen, ja, aber es ist trotzdem immer gefährlich, ja. Es ist immer gefährlich, ja. Die SS oder beziehungsweise bestimmte Kapos, die sehr brutal waren, konnten einem immer das Leben zur Hölle machen und auch zum Tod führen letztlich, ja. Also es ist nicht einfach zu sagen, wie Menschen sich sozusagen gewöhnt haben an das Lager und das auch den Tod und das tägliche Sterben ausgeblendet haben. Es gibt auch Erzählungen von einigen Überlebenden, die sagen, sie haben es eigentlich nicht mehr ausgehalten. Ja, sie wollten Selbstmord verüben und es gibt auch Selbstmorde, interessanterweise nicht sehr viele. Ja, und die das erzählen, sagen, sie sind dann von einem Freund abgehalten worden, von einem Kameraden abgehalten worden und sagen, mit dem Mann so halt noch ein bisschen durch, ja, wir werden das schon schaffen. Es sind auch wirklich viele verzweifelt und wenn man sich die Geschichten nach 45 anschaut, das ist das Thema unseres vierten Bandes, der erst rauskommen wird, dann sieht man auch, wie schwer es vielen danach gefallen ist, damit fertig zu werden. Ja, also das war eine psychische Belastungen und auch körperliche Schäden, die zurückgeblieben sind, die viele über Jahrzehnte dann geprägt haben. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben Interviews mit Überlebenden, die vor etwa 20, 25 Jahren interviewt worden sind. Sehr viele Überlebende sind ja auch schon früh nach der Befreiung gestorben. Also wenn sie das Lager überlebt haben, aber sie sind an den Folgen, an den Krankheiten gestorben, die sich zugezogen hatten in der Zeit im Konzentrationslager.
Ich finde es arg und faszinierend, wie groß der Überlebenswille des Menschen ist, wenn es scheinbar so wenige Menschen gegeben hat, die sich wirklich umgebracht haben. Es sind so viele traumatische Erlebnisse, also nicht nur danach, sondern auch dort. Ich kann mir vorstellen, dass da viele auch psychisch krank geworden dadurch. Aber ist man dann so in einer Ausnahmesituation, dass man irgendwie trotzdem alles versucht, um irgendwie am Leben zu bleiben? Für mich ist das so unvorstellbar alles.
Naja, also ich glaube, was wir versucht haben, ist sozusagen einen gewissen differenzierteren Blick auf das Leben in einem Konzentrationslager wie Mauthausen zu werfen. Das heißt, es gibt dieses tägliche Sterben, den Tod, den Terror der SS, aber es gibt eben auch so etwas wie normalen Alltag. Ja? Es gibt sowas wie normalen Alltag. Es gibt auch die, Jorge Semprún hat dieses schöne Buch geschrieben, Was für ein schöner Sonntag in Buchenwald. Ja? Ein schöner Sonntag in Buchenwald. Ja? Und wir haben auch Erzählungen, also die Spaziergänge am Sonntag oder das Treffen mit Kameraden, mit Freunden am Appellplatz oder zwischen den Baracken, wo sie weniger den Blicken der SS ausgesetzt waren. Es gab auch schöne Momente. Das ist so unglaublich, es klingt. Ja. Unser Kollege aus Polen, Piotr Filipkowski, hat einen Aufsatz geschrieben in dem Band über die Arbeit. Ja. Und er erzählt von einem Überlebenden, der war im Wald eingesetzt. Und dem hat die Arbeit Freude gemacht. Ja. Und ist später nach der Befreiung auch Förster geworden. Er sagt, also er ist aus dem Lager rausgekommen und es war im Wald ruhig, ja, es war weg von diesen Umgrenzungen, den Zäunen, den Schreien. Und das gab es auch, ja. Also, es gab für wenige eher privilegierte Häftlinge auch Musikveranstaltungen. Wir haben auch Zeichnungen, ja. Es gibt Berichte und wir haben auch einige Bilder drinnen von Menschen, die zu Papier gelangt sind und gezeichnet haben, die Gedichte geschrieben haben. Oder ganz einfach, was sehr viele Frauen erzählen, sie haben sich Kochrezepte erzählt. Oder sie haben sich Geschichten erzählt, die sie gekannt haben, von Büchern, die sie gelesen haben. Ja. Und das ist etwas, was ihnen sozusagen auch die Hoffnung gelassen hat, dass sie überleben. Was ihnen Hoffnung gegeben hat, dass sie überleben. Einen Teil ihres alten Lebens mitzunehmen, sich zu erinnern, wie das war. Andere sagen, es war schwer, sich an die Familie zu erinnern. An Frau und Kinder zum Beispiel. Weil wenn sie daran gedacht haben, dann sind sie fast verzweifelt. Ja. Also es ist so unterschiedlich Menschen sind, so unterschiedlich haben auch Menschen, die im KZ Mauthausen waren, darauf reagiert, was sie dort erleben mussten.
Mhm. Du hast schon gesagt, Freundschaften waren wichtig. Gibt es auch Erzählungen von Liebesbeziehungen? Haben sich Menschen dort verliebt? Das heißt, waren viele Männer, waren sicher auch viele Homosexuelle dabei. Gibt es auch so Geschichten?
Gibt es, aber das wird selten erzählt. Also erstens, wir müssen uns vorstellen, die Überlebenden, die diese Geschichten erzählt haben, die waren damals über 70, 80, 90 Jahre alt, sind aufgewachsen in der Zwischenkriegszeit und über Sexualität zu erzählen, ist für diese Generation etwas sehr Schwieriges. Ja. Man muss sich auch vorstellen, Nacktheit. Ja. Also diese, wie wir gesprochen haben, über das Ankommen und das Ausziehen und sich nackt aufstellen müssen, das war für Männer, aber vor allem auch für Frauen etwas Unglaubliches. Ja. Und Sexualität hat es natürlich gegeben. Ja. Es hat Homosexualität gegeben. Davon haben wir schon Erzählungen, sehr häufig allerdings sind das Erzählungen über sexuelle Gewalt. Das heißt, es sind gewaltvolle sexuelle Beziehungen. Das heißt, Funktionshäftlinge suchen sich junge Burschen aus und haben denen zu essen gegeben, eine bessere Unterkunft gegeben, sie als Stubendienste eingesetzt. Und das haben wir viele Erzählungen, sozusagen, dass manche, die als junge Burschen gekommen sind, da solche Annäherungsversuche erlebt haben. Aber niemand erzählt, dass von den Interviews, die wir haben, dass er selbst sozusagen Sexualität erlebt hätte. Wir haben nur zwei Ausnahmen, und zwar Männer, die in das Lagerbordell gegangen sind. Es gab in Mauthausen auch ein Bordell, sehr früh eingerichtet worden ist, auch in anderen Konzentrationslagern, um bestimmte Häftlinge zu belohnen, man muss sich das mal vorstellen. Ja. Also sind Frauen als Zwangsprostituierte gezwungen worden, Sex mit Häftlingen zu haben. Und die Baracke ist, wenn man reinkommt auf den Appellplatz, gleich die erste links, der Teil, also sehr sichtbar. Später hat es einen Befehl gegeben, dass man diese Bordelle doch besser an Orten unterbringen sollte, wo sie nicht so sichtbar sind wie in Mauthausen. Weil viele Überlebende berichten, dass sie die Frauen gesehen haben in dieser Bordellbaracke. Aber kaum jemand sagt, dass er dort war. Ja, wir haben nur zwei Berichte von Überlebenden, die sagen, dass sie tatsächlich auch ins Bordell gegangen sind. Aber wir haben sehr viele Berichte von, also auch über zum Beispiel von Frauen, die gesehen haben, ja, sie ziehen auch nicht von sich selbst, ja, gesehen haben, dass andere Frauen Sex mit Häftlingen hatten, um Brot zu bekommen. Ja. So ein junge Mädchen, 15, 16 Jahre damals, beobachten das, streng katholisch erzogen und waren schockiert darüber. Ja. Und es gibt Erzählungen, sozusagen, für wie viel Brot würdest du dich ficken lassen, um es jetzt mal so deutlich zu sagen, aber das ist genau das, was ein Überlebender sagt. Ja, das sind Diskussionen, die erzählt werden von anderen Häftlingen. Es wird, da gibt es auch sehr große Scham, über eigene Erfahrungen zu berichten.
Mhm. Ja. Ihr beschreibt im Buch, fällt auch öfter der Begriff Muselmann. Kannst du mir erzählen, was man darunter versteht?
Ja, also es gibt Häftlinge, die einfach irgendwann körperlich so erschöpft waren, dass sie sich kaum mehr bewegen konnten. Ja. Und der Begriff Muselmann, es ist nicht ganz klar, wo er eigentlich herkommt, er ist Teil der sogenannten Lagersprache. Das heißt, es gab in einem KZ wie Mauthausen sehr viele Begriffe, die dort verwendet wurden, aus unterschiedlichsten Sprachen, so einen Slang-Ausdruck. Ja. Und Muselmann bedeutet möglicherweise, dass diese extrem geschwächten Häftlinge, die schon sehr apathisch waren, eine Art so Körperbewegungen gemacht haben, die an das Beten von Muslimen erinnern. Das ist eine Erklärung, woher der Begriff kommt. Mhm. Aber tatsächlich waren es Menschen, die einfach körperlich und auch psychisch völlig fertig waren. Und die meisten von denen sind auch gestorben. Wir haben sehr wenige Überlebende, die sagen, sie sind diesem Zustand nahe gekommen, ja, dass sie völlig entkräftet waren und dann auch psychisch völlig apathisch werden. Und es dann an der Schwelle zum Tod sind.
Du hast so gesagt, quasi für viele war es so, an die eigene Familie zu denken, das hat man eher verdrängt, weil dann würde man das nicht aushalten. Was gab es denn für, weil es ist ja auch, du kommst hin, deine Haare sind weg, dein Gewand ist weg, du kriegst eine Nummer, keinen Namen mehr. Es wird ja alles getan, damit du irgendwie deine menschlich, auch wie man behandelt wird, eigentlich nicht wie ein Mensch. Haben sich da viele quasi dem angepasst und sich damit abgefunden, oder gab es auch viele Versuche, so die eigene Identität, die eigene Persönlichkeit, das, was einen ausmacht, irgendwie auch zu umklammern und festzuhalten, dass man sich dieses bisschen Menschlichkeit behält?
Ja, auf jeden Fall. Ja. In unterschiedlichem Ausmaß, ja. Das war nicht allen möglich. Das kommt immer auch darauf an, sagen, in welcher speziellen Situation jemand war. Aber man sieht das zum Beispiel in Untersuchungen über die Armbänder mit der Häftlingsnummer. Ja, da gibt es sehr viele, die ganz individuell gestaltet worden sind. Das heißt, Häftlinge haben sich Mühe gemacht, dieses Armband mit ihrer Häftlingsnummer einfach schöner zu machen. Ja, oder sie haben versucht, ihre Kleidung in Ordnung zu halten, sich täglich richtig zu waschen. Ja, dass sie ordentlich aussehen, ja, was manche sagen, das hat ihnen auch Respekt eingebracht, ja, also Respekt von Funktionshäftlingen und auch die SS, sozusagen, da ist man nicht so auffällig geworden, wenn man ordentlich war, aber es hat auch was mit der eigenen Psyche zu tun, ja, sich auch in diesen Zuständen, unter diesen Bedingungen ordentlich zusammenzurichten, ja, oder eben Gedichte rezitieren, ja, Menschen nicht schreiben, so Dinge, das waren kleine Versuche, eben nicht als Unmensch, wie die SS einen gesehen hat, ein Unmensch zu sein, wie die SS ihn gesehen hat, sondern Mensch zu bleiben, ja. Und es gibt natürlich auch viele, denen der Glaube geholfen hat, ja, wenn sie religiös waren, die an Gott geglaubt haben und immer gehofft haben, dass Gott sie überleben lässt, ja. Und es gibt andere, die eine Ideologie hatten, ja. Antifaschistische Ideologie, also vor allem linke, sozialistische, kommunistische Häftlinge, die fest davon überzeugt waren, dass der Widerstand gegen den Nationalsozialismus notwendig ist, die versucht haben, auch Widerstand zu organisieren, ja, wenn auch nur in kleinem Rahmen. Es gab keine große Widerstandsbewegung, aber es gab in kleinen Rahmen immer wieder Versuche, auch Widerstand zu leisten und die zumindest sagen die Bemühungen der SS zu unterlaufen mit Unterlassungen, mit kleinen Dingen, die den Betrieb eben dann nicht so funktionieren lassen, wie die SS es gerne hätte.
Berichten da Überlebende so auch drüber, so ein Kapitel über Zeit in dem Buch, so hat man da noch ein Gefühl, ich bin da jetzt 3 Monate, ich bin da jetzt 1 Jahr, hat man irgendwie noch so ein Gefühl für Zeit in so einem Lager?
Schwer zu sagen, ja, was die Menschen damals gefühlt oder erlebt haben, im Vergleich zu dem, wie sie es nachher erzählen. Aber wir haben, um mal wieder auf diese verschiedenen Internierungsorte zurückzugehen, ja, wir haben Überlebende, die in sehr hohem Alter sich genau erinnern, an welchem Tag sie verhaftet worden sind, an welchem Tag sie in dieses Lager oder in jenes Lager gebracht worden sind. Und es gibt andere Überlebende, die können sich eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern. Das mag mit dem hohen Alter zu tun haben, ja, mit einer abnehmenden Fähigkeit, sich an bestimmte Dinge zu erinnern im Alter. Aber es gibt zumindest mit den Interviews, mit denen wir arbeiten, sehen wir, es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen oder Erinnerungen, wie lange jemand wo gewesen ist. Ja, manche erinnern sich auch nicht einmal, wie lange es der Transport gedauert hat. Ja, wir haben sehr viele Interviews von einem Transport, der kam aus Dnipropetrovsk, heute Dnipro in der Ukraine, Ostukraine, direkt nach Mauthausen. Das waren über 1000 Männer und ein paar hundert Frauen. Und die erinnern sich nicht daran, wie lange der Transport gedauert hat. 2 Tage, 3 Tage oder vielleicht eine Woche. Keine Erinnerung, ja. Und das Gleiche ist auch für die Zeit im Lager, ja. Also es gibt sozusagen Ereignisse, die im Gedächtnis bleiben. Die Ankunft, die Befreiung oder bestimmte andere Dinge oder Erlebnisse, die besonders stark erinnert werden. Und der Alltag verläuft einfach, läuft so dahin, ja. Und Zeit, ja, Zeit ist, so die Tageszeit ist schon wichtig, ja, das auf jeden Fall, oder die Jahreszeiten sind wichtig, ja, ist es jetzt Sommer oder ist es Winter, ist es sehr kalt, ist es heiß, ist es dann schlecht zu gehen, wenn es sehr stark regnet zum Beispiel, ja, mit den Holzschlapfen, die Häftlinge hatten, das ist sehr schwierig dann. An so etwas erinnern sie sich eher als an Monate oder Jahre. Das ist oft dann auch später rekonstruiert mit Versuchen, sagen das nachzuzeichnen, um etwa Entschädigungszahlungen zu bekommen. Da war das dann notwendig, Bestätigungen zu haben, wie lange und wo man genau inhaftiert war.
Mhm. Du hast mir auch ein paar Fotos aus Archiven zukommen lassen. Und wenn es um Zeit geht, im Foto 5 steht da groß oben Block 13 und dann sieht man da Nummern 1046, Büchler Hermann, eine Taschenuhr steht da, Klammer, eigene, dann noch 2 andere Namen. Was sehen wir da?
Also das ist ein sehr interessantes Dokument, das ich im Mauthausen-Archiv gefunden habe. Es zeigt, ist eins von mehreren Blättern, das heißt, das ist hier nur für den Block 13, die Baracke Nummer 13, es gibt auch für viele andere eine Auflistung, welche Häftlinge eine Uhr besessen hatten. Ja. Jetzt gehen wir mal so, normalerweise würden wir denken, also die Häftlinge mussten ja allen ihren Besitz abgeben, eine eigene Taschenuhr. Ja. Wieso haben diese Häftlinge eine Uhr oder eine Dienstuhr, wie dann beim zweiten steht. Große Fritz hat Blockschreiber, hat eine Taschenuhr, eine Dienstuhr. Und ein spanischer Häftling, Manuel Sastre, hat auch eine Armbanduhr und seine eigene. Das stammt aus der Zeit, in der die Zwangsarbeit der Häftlinge wichtiger geworden ist, ab etwa 42, 43. Und das heißt, in dieser Mitwirkung von Funktionshäftlingen am Funktionieren des Lagers war es natürlich auch wichtig, die Zeit einzuhalten. Ja. Wann müssen Arbeitskommandos ausrücken, wann müssen sie wieder zurückkommen? Und dafür benötigen diese Funktionshäftlinge eine Uhr. Und deshalb haben sie dieses Vorrecht, dieses Privileg bekommen, eine Uhr zu tragen. Und manche hatten sozusagen die Uhr, die sie abgeben mussten, bei der Ankunft im Mauthausen dann zurückbekommen, um das Funktionieren sicherzustellen, im Sinne der SS natürlich. Ja.
Und da, was daneben steht, sind 46, das ist Ihre Nummer im Lager,
also man
oder?
Sieht die sogenannte Häftlingskategorie, das ist die ideologisch-rassistisch fundierte Einteilung der Häftlinge in Kategorien. AZR heißt Arbeitszwangreich. Das war eine Aktion, in der, ich habe das kurz erwähnt, Ende der 30er Jahre sogenannte Asoziale, auch Roma und Sinti, verhaftet worden sind und in die Konzentrationslager eingewiesen worden sind. Es steht für Schutzhaft und ESP für Spanier. Und dann kommt die Häftlingsnummer. Die Häftlingsnummer war etwas, was über das sich Häftlinge auch sehr stark identifizierten. Das heißt, wir haben hier 2046 und 4603, das sind sehr niedrige Nummern. Ja, und eine niedrige Nummer bedeutete in der Zeit des KZ eine höhere Stellung. Das heißt, das waren Häftlinge, die hatten sehr viel überlebt. Ja, die hatten
ist das chronologisch vergeben worden, oder?
Das ist nicht die ganze Zeit. Am Anfang sind die Nummern, in den ersten ein, zwei Jahren sind die Nummern immer wieder neu vergeben worden. Wenn jemand gestorben ist, ist die Nummer einfach wieder auf jemanden anderen übertragen worden. Aber später ist das chronologisch geschehen. Ja. Und eine hohe Nummer, 53.318, ist schon etwas höher, bedeutete oft auch, dass schlechtere Lebensbedingungen. Ja.
Mhm. Weil man noch nicht so gute Kontakte hatte, oder?
Weil man später gekommen ist, weil man nicht zu einer Zeit gekommen ist, wo das Lager anders funktioniert hat und weil eben diese niedrigen Nummern, die sogenannten alten Häftlinge, ja, das war etwas, was sehr viele erzählen, man musste ein alter Häftling werden. Das heißt, die Anfangszeit überstehen und die Anfangszeit war immer für alle Gruppen, die nach Mauthausen gekommen sind, die schwierigste Zeit, in der die meisten gestorben sind. Ja. Bei den Spaniern sind etwa 2/3 in Mauthausen gestorben oder ermordet worden. Und die diese Zeit überlebt haben, die waren dann relativ gut oder besser dran. Ja, die hatten dann oft Funktionen, wie hier aus Auster ist ein Blockfriseur, steht angemerkt hier, ein Blockfriseur. Das heißt, eine Funktion, die ihm gewisse bessere Möglichkeiten bot in der Arbeit. Er musste keine schwere Handarbeit mehr machen, keine Arbeit im Steinbruch, keine Arbeit irgendwo im Freien, wo er immer dem Wetter ausgesetzt war, sondern er war in einer Baracke unter Dach und da war es immer etwas besser, als im Freien zu arbeiten.
Mhm. Dann im Foto 2, das du mir zukommen hast lassen, da steht Kennzeichen für Schutzhäftlinge in den Konzentrationslagern. Was sehen wir da?
Ja, das ist das, was ich gemeint habe, ist, dass die SS sozusagen aus ihrer Ideologie heraus die Häftlinge in verschiedene Gruppen eingeteilt hat. Politische Häftlinge, das sind diese Schutzhäftlinge. Das waren Häftlinge, die als politische Gegner des NS-Regimes angesehen wurden. Berufsverbrecher, ein schwieriges Wort. Mein Kollege Andreas Kannebitter hat darüber gerade erst ein Buch veröffentlicht, über österreichische Häftlinge, die als Berufsverbrecher im Lager waren. Das ist die Idee, die eigentlich viel älter ist als der Nationalsozialismus, dass Verbrechen angeboren ist. Das gibt es im späten 19. Jahrhundert, kommt diese Idee auf. Und Kriminalität ist erblich und liegt in den Genen. Ja, und die SS hat das auch benutzt, um Menschen, die straffällig geworden sind, in die Konzentrationslager zu bringen. Auch Menschen, die ihre Haft schon verbüßt hatten, ja, die verurteilt waren, die im Gefängnis waren, wieder dann ganz normal freigekommen sind, sind hier oft drunter gefallen. Emigrant ist eigentlich der blaue Winkel ist eigentlich einer, der letztlich für die Spanier verwendet worden ist. Spanier, die im spanischen Bürgerkrieg, am Ende des Bürgerkriegs nach Frankreich geflohen sind, staatenlos geworden sind, und dann, wie wir vorhin gesprochen haben, auch in die KZs gekommen sind. Bibelforscher sind die Zeugen Jehovas. Homosexuelle, das sind vor allem männliche Homosexuelle. Asozial ist der schwarze Winkel ist eine Kategorie. Ja, ich habe es schon kurz erwähnt, in der die SS auch, oder die Verfolgungsbehörden, ob Gestapo, Kriminalpolizei oder SS, viele Menschen zusammengefasst haben, die nicht für sie nicht in die Volksgemeinschaft, die nationalsozialistische Volksgemeinschaft gepasst haben. Und das war auch ein System, sozusagen, mit dem man die Häftlinge auch unterteilt hat, ja, sie in verschiedene Gruppen unterteilt hat und versucht hat, auch sowas wie eine Gemeinsamkeit oder gemeinsames Zusammenstehen gegen die SS zu verhindern. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass auch unter den Häftlingen es durchaus auch Vorurteile gab gegen Homosexuelle. Ja, das ist ja auch nichts, was die Nazis erfunden haben. Das gab es vor den Nazis und auch nach den Nazis noch. Homosexuelle wurden auch nach 1945 nicht sogenannte Homosexuelle. Muss ich immer sagen, die nach Paragraph 175 verfolgt wurden, sind auch nach 45 nicht als Opfer des NS-Regimes anerkannt worden, weil Homosexualität auch nach 45 noch lange strafbar war. Ja, und dann gab es noch bestimmte...
Kurze Nachfrage, warum haben die Zeugen Jehovas ein eigenes Kennzeichen? Gab es da so viele oder war das...
Das ist dieses System der Kennzeichen ist so etwa schon Anfang der 30er Jahre entstanden, Mitte der 30er Jahre. Die Tafel ist, glaube ich, die einzige, die es noch gibt, um die Bibelforscher oder sogenannten Bibelforscher, die Zeugen Jehovas, wie wir heute sagen, waren keine sehr große Gruppe. Ja? Aber die SS hat halt diese verschiedenen Winkel benutzt, um die verschiedenen Gruppen auch sofort optisch sichtbar zu machen und sie voneinander abzugrenzen. Und das hat ihnen auch erlaubt, sie unterschiedlich zu behandeln. Man hat das sofort gesehen, weil diese Abzeichen mussten ja auf der Häftlingskleidung getragen werden, auf der Brustseite getragen werden. Und es damit war für jeden sofort erkennbar, welche Kategorie jemand zuzuordnen war.
Mhm. Also gab es die Farben Rot für politische Häftlinge, Berufsverbrecher Grün. Und dann gab es aber nochmal eine Differenzierung.
Ja, es gibt auch noch die jüdischen Häftlinge, ja, das sieht man dann weiter unten, in die eine Kombination von verschiedenen Sternen tragen konnten, ja, also entweder ob sie auch politisch als politische Häftlinge im Lager waren oder, aber viele dieser Kombinationen haben wir eigentlich selten so gesehen. Mhm. Das ist eher idealtypisch. Aber es gibt auch so, also neben der Häftlingsnummer noch Abzeichen wie Fluchtverdächtig, ja, das heißt, ein Häftling, der so ein Abzeichen bekommen hat, der war unter besonderer Beobachtung der SS-Bewacher dann.
Mhm.
Und es gab auch dann bei den roten Winkeln, bei den politischen Häftlingen, die Buchstaben für das Land, aus dem sie gekommen sind. Also P hier für Pole oder Tscheche ist die Beispiele, die hier genannt werden.
Und Rassenschänder, was?
Rassenschänder bedeutet, nach den Nürnberger Gesetzen war Geschlechtsverkehr zwischen jüdischen Männern, Frauen und nicht-jüdischen Männern, Frauen verboten. Und das ist im NS-Jargon Rassenschande genannt worden.
Mhm. Was ich mich gefragt habe, du hast jetzt eh schon gesagt, das hat man auch benutzt, um so kein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen, sondern dass die einzelnen Gruppen gibt, die sich dann vielleicht untereinander auch nicht mögen. Und was ich überlegt habe, ist so, ich mag Zahlen und ich denke gern logisch. Und ich habe mir dann so überlegt, okay, in Dachau, glaube ich, sind 85% der Leute gestorben, circa. In Mauthausen mehr als die Hälfte. Also man hatte ja damals keine Statistik, wenn man dort lebt. Aber klar war irgendwie, ja, die Chancen, dass man lebend rauskommt, sind nicht so wahnsinnig hoch. Und jetzt waren die Häftlinge ja immer in der massiven Überzahl. Ohne die, wenn die nicht mitgemacht hätten, hätte das nicht funktioniert, auch in den Funktionen in so einem Lager. Und jetzt ist mir klar, dass das nicht irgendwie ein gemeinsames Dorf ist, wo die Leute sich kennen und die sich dann einfacher organisieren. Aber eigentlich, wenn man es geschafft hätte, sich zu organisieren, hätte man die Wärter und die SS ja überrennen können, theoretisch. Klar wäre, viele wären dann erschossen worden und keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar Tage später wären wir gefunden worden und ja. Aber im Prinzip so rein, wenn ich so prozentuell an meine Überlebenschance denke, es gab ja immer wieder auch so kleinere Aufstände. Kannst du darüber erzählen, warum ist das relativ selten passiert? Ist natürlich auch eine sehr naive Frage, aber ich finde sie trotzdem gut.
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ja. Warum ist das eigentlich nicht passiert? Ja, erstens, die Häftlinge hatten keine Waffen. Ja. Oder es war sehr schwer, Waffen zu organisieren. Es gab eine kleine Widerstandsgruppe in Mauthausen im Stammlager, die es geschafft haben, sehr spät, 44, 45, einige Waffen zu organisieren. Auch indem man SS-Leute bestochen hat. Gab ja auch Korruption im Lager. Aber das hat alles nicht gereicht, ja, um einen wirklichen Aufstand zu machen. Und was wäre geschehen? Selbst wenn die Häftlinge die SS-Wachen im Lager überrannt hätten, was wäre dann geschehen? Ja? Ich meine, es gibt ja gerade zu Mauthausen das berühmte Beispiel eines Massenausbruchs von sowjetischen Kriegsgefangenen. Ja, es war jetzt gerade der Jahrestag, 2. Februar, 80 Jahre, wo, glaube ich, etwa über 500 sowjetische Kriegsgefangene aus dem Lager ausgebrochen sind. Das sind Kriegsgefangene, die zur Ermordung nach Mauthausen gebracht worden sind und die über ihr Schicksal Bescheid wussten, ja, dass sie nur der Tod erwartet. Und die haben es geschafft, ja, die haben es geschafft, aus dem Lager auszubrechen. Sehr viele sind sofort erschossen worden. Und was dann kam, ist, der Film dazu kommt gerade wieder in die Kinos. Lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen. Die Mühlviertler Hasenjagd, ich sage eher eine Menschenhatz. Hasenjagd ist sehr zynisch eigentlich, aber die SS hat die Zivilbevölkerung aufgerufen, in den Dörfern nördlich von Mauthausen, dass gefährliche Verbrecher ausgebrochen sind und dass die jetzt gejagt werden. Und es haben nur ganz, ganz wenige diese Jagd auch überlebt. Ja, aber es gab diese Versuche und es gab auch einzelne Fluchtversuche, immer wieder auch. Ja, und wir sehen das vor allem in Phasen oder in Zeiten, in denen die Bewachung geringer war, in Lagern, in denen die Bewachung schwächer war, auf Evakuierungsmärschen ganz am Schluss im März, April 1945, wo sich viele entschließen zu fliehen und dann auch zum Teil erfolgreich fliehen können. Und sich verstecken irgendwo, aber es braucht natürlich sehr viel Unterstützung dafür. Ja. Ja. Und diese wenigen sowjetischen Kriegsgefangenen, die diese Menschenhatz überlebt haben, die haben ja auch Unterstützung bekommen von Bauern in der Umgebung, von Familien, von Menschen, die der Überzeugung waren, dass die Schutz verdient haben. Aber das war sehr gefährlich. Aber warum hat es diese Aufstände sozusagen selten gegeben? Es hat sie manchmal gegeben. Ich erinnere an den Aufstand des Sonderkommandos in Auschwitz. Ja. Aber das hat auch mit dem Tod aller dieser Häftlinge geendet. Ist auch vielleicht eine bisschen andere Situation als in Mauthausen. Ich glaube, es gab wenig Chancen für einen so großen Aufstand.
Ja. Und die sowjetischen Kriegsgefangenen, die es geschafft haben, unter Anführungszeichen, wenn dann die meisten trotzdem gestorben sind, aber die ausbrechen konnte, wie haben die das vollbracht?
Naja, das war eine abgeschottete Baracke, die direkt am Lagerzaun auf der Rückseite des Lagers, nicht auf der Seite, wo man jetzt ankommt, war. Und die haben es geschafft, die Bewacher in der Baracke zu überwältigen und mit Feuerlöschern, mit Decken über den elektrisch geladenen Zaun zu kommen und dort haben versucht, nach Norden zu kommen und haben gehofft, dass die Rote Armee schon nahe ist und dass sie sozusagen an die Front kommen können. Man darf aber auch nicht vergessen, das sind Kriegsgefangene, ja. Das waren trainierte Soldaten, kriegserfahren, kampferfahren, die das gemacht haben, ja. Und sehr viele Häftlinge Mauthausen hatten ja solche Erfahrungen gar nicht.
Ja. Du hast eh schon ein bisschen über die Umgebung gesprochen, also auch über die eine Frau, die sich beschwert hat, dass das so laut ist. Und dann gab es so einzelne Bauern, die dann auch mal wem geholfen haben. Aber und du hast auch gemeint, so das war nicht so, dass man nicht wusste, was dort passiert, sondern das war eigentlich auch eingebettet in den Ort. Irgendwie eine ganz surreale Vorstellung. Kannst du da mehr drüber erzählen, so über das Verhältnis vom KZ in Mauthausen mit dem Ort und den Menschen, die dort ihr quasi ganz normales Leben gelebt haben?
Ja, da gibt es relativ wenig Untersuchungen zu Mauthausen, aber zu anderen Orten wie Dachau oder Buchenwald gibt es schon sehr gute Studien dazu. Also zum einen berichten die Überlebenden, dass wenn sie bei der Ankunft am Bahnhof von Mauthausen, wenn sie durch die Stadt gehen mussten, dann entweder war niemand auf der Straße oder sie sind von Kindern oder auch Erwachsenen beschimpft worden als Verbrecher. Das hat man beides in den Interviews. Andererseits gibt es aus Mauthausen Erzählungen, dass die Bevölkerung dort gewarnt wurde. Sie dürfen nicht draußen sein, wenn Häftlinge durch den Ort durchmarschieren. Es gibt auch Erzählungen, dass manche auch in das Lager, beziehungsweise nicht eigentlich in das Häftlingslager, sondern in den SS-Bereich gekommen sind. Zum einen gab es dort Fußballspiele, also sozusagen die, würde ich heute sagen, Landesliga der Ost, von Oberdonau, hat dort auch ganz normale Fußballspiele abgehalten mit Zuschauern direkt außerhalb des Konzentrationslagers. Man kann heute noch die Terrassen sehen, auf denen die Zuschauerbänke positioniert waren. Also das waren ganz alltägliche Beziehungen zwischen, es gab auch SS-Bewacher, die im Dorf oder im Ort dann mit Mädchen geflirtet haben, geheiratet haben. Es gab, wie gesagt, einen Briefträger, der die Post gebracht hat. Es gab eine Zahnstation oder Zahnarzt, wo auch Leute aus Mauthausen behandelt worden sind. Also die Beziehungen waren immer da. Wir haben auch die Rechnungen noch von Firmen und Bauern, die nach 45, nach der Befreiung, noch ihr Geld wollten für das, was sie geliefert haben. Wir haben Erzählungen, dass Bauern mit Fuhrwerken gekommen sind, nicht in das Häftlingslager reingefahren sind, aber außerhalb. Ja, das Lager hatte verschiedene Bereiche, dort Lebensmittel abgeladen haben und wieder weggefahren sind.
Wie denken oder wie erzählen denn Überlebende das so? Nach der Befreiung haben die dann manche so das Gefühl gehabt, so warum habt ihr alle zugeschaut oder warum habt ihr nichts gemacht? Machen die Vorwürfe?
Schon, ja. Ja. Also es gibt auch Erzählungen von Rache, ja, durchaus, aber sehr selten. Ja. Also in den meisten Fällen waren die Überlebenden ja viel zu schwach, geschwächt, um überhaupt sozusagen irgendwas zu unternehmen. Es gibt aber sehr viele Erzählungen, eher grundsätzlich weit über das KZ Mauthausen hinaus, von Frauen und auch Männern, die mit Zügen nach Mauthausen gekommen sind, vor allem in der Schlussphase im Frühjahr 1945, und die über Tschechien gekommen sind. Und die erzählen sehr häufig, dass sie auf dem Gebiet von Tschechien, also im tschechischen Gebiet, mit tschechischer Bevölkerung, dort auf den Bahnhöfen Menschen gekommen sind, die versucht haben, Lebensmittel in die Waggons zu bringen, die versucht haben, Wasser oder andere Sachen zu trinken zu bringen, ja, oft von SS-Bewachern bedroht worden sind. Und sehr viele von denen sagen dann, wie sie auf deutsches Gebiet gekommen sind, deutschsprachige Bevölkerung, da gab es das alles nicht mehr. Ja. Da war der Empfang dann ein ganz anderer auf diesen Bahnhöfen. Ein sehr frostiger, ablehnender Empfang. Das ist etwas, was sehr häufig in den Interviews erzählt wird.
Ich habe ein paar Fragen von HörerInnen, die ich dir gerne stellen möchte. Der Oliver hat geschrieben, mich wundert es immer wieder, dass die Überlebenden, von denen er gehört und gesehen hat, quasi nie Hass und Wut zeigen, wenn man bedenkt, was ihnen und ihren Freunden und Familien angetan wurde, dann ist das für ihn sehr unverständlich, schreibt er.
Ja, stimmt, ja. Es gab natürlich schon eher in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch diese Gefühle, ja. Aber ich glaube, es sind Menschen, die eigentlich sehr viele am Ende ihres Lebens waren und die verbittert waren, ja, verbittert über, weniger über sagen, die Deutschen, die Österreicher, sondern verbittert eher über ein verlorenes Leben, ja, über die verlorene Jugend, über die Zeit, die sie erleben mussten, diese schweren Erfahrungen, die sie machen mussten. Da sind schon viele sehr verbittert, ja, auch so spät im Leben, was ihnen eigentlich hier widerfahren ist, warum ihnen, gerade ihnen, das geschehen ist. Ja.
Die Pia fragt, lassen sich manchmal Geschichten von Zeitzeuginnen am Guten im Menschen zweifeln und wie gehst du damit um?
Ja, ich weiß, manchmal ist es schwer, diese Geschichten immer und wieder zu lesen und diese schrecklichen Schicksale. Ich glaube nicht, dass man an guten Menschen zweifeln sollte. Ja, es gibt in diesen Erzählungen so vieles, was man auch am Positiven mitnehmen kann. Trotz all dieser schrecklichen Ereignisse, die sie erzählen, der schrecklichen Erfahrungen, die sie erzählen. Und auch wenn diese Geschichten einen wirklich oft sehr, sehr traurig machen, es gibt auch dann diese Hoffnung, ja, dass die sehr viele Überlebende auch hatten, nach der Befreiung ein normales Leben führen zu können, ja, ein gutes Leben führen zu können oder auch eine bessere Welt aufzubauen. Ja. Das ist etwas, was auch gerade politisch engagierte Überlebende, die vorher schon im Widerstand etwa waren, dann auch als Ziel formulieren. Ja. Sie wollen jetzt auch beitragen, dass so etwas nie wieder geschehen darf, nie geschehen kann.
Und dazu passt jetzt noch die Fragen, die von Pia und Christine gekommen sind, beide ähnlich. Einmal so, wie kann man dazu beitragen, dass der Holocaust nicht vergessen wird? Und Christine allgemein, wie schaffen wir es, dass diese Zeit nicht vergessen wird?
Naja, ich glaube, es liegt an jedem von uns, sich damit zu beschäftigen. Das muss ja nicht jeden Tag sein, aber ich glaube, dass Besuche in den Gedenkstätten, wo immer sie sind, oder auch wichtig sind. Ja, da gibt es ja auch gerade in der letzten Zeit sehr viele erfreuliche Initiativen, Förderungen von Gedenkstättenbesuchen durch Schulklassen. Aber man kann das auch eigentlich jeden Tag in seinem engen Umfeld sehen und erleben, wenn man sich etwas umschaut. Ich mache sehr häufig mit meinen Studierenden Führungen durch die Stadt und wir kommen an Gedenktafeln vorbei, an Stolpersteinen, die viele noch nie gesehen haben. Ja? Es gibt einen berühmten Spruch von Robert Musil, es gibt nichts, das so unsichtbar ist wie ein Denkmal. Aber es gibt sehr viele dieser Denkmäler, die wir im Alltag oft gar nicht wahrnehmen. Und wenn man mit ein bisschen offenem Blick durch eine Stadt geht, ob das Wien ist oder Salzburg oder wo auch immer sie sind, dann sieht man eigentlich fast immer wieder Zeichen, die an diese Zeit erinnern. Und es gibt natürlich auch in den Medien sehr viele Berichte. Also manche sagen zu viel, aber ich glaube, so, es gibt neue Forschungen, die sagen, gerade die junge Generation ist sehr interessiert, die Geschichte des NS-Regimes, des Holocaust wachzuhalten. Und ihnen ist es wichtig, dass sie darüber auch was erfahren.
Gut so. Hast du am Ende, du hast eh schon von Büchern und Filmen gesprochen, hast du noch Büchertipps, wenn man sich weiter informieren möchte?
Also es gibt online zum Beispiel auf der Website der Gedenkstätte Mauthausen eine 20 Videos mit Überlebenden. Das war eines der ersten Projekte, in dem ich involviert war. Das sind Ausschnitte von Videos, von Interviews mit Überlebenden aus verschiedenen Ländern. Das ist ein guter Einstieg. Es gibt auch sehr viele Online-Angebote von der Gedenkstätte, die man nutzen kann. Es gibt eine TikTok-Reihe, wo eine Kollegin versucht, Mauthausen in kurzen Videos zu erklären. Mhm. Und Literatur, ja, es gibt natürlich eine Unmenge an Erinnerungsliteratur von Überlebenden. Die Mauthausen Memorial bringt da auch zwei eigene Reihen raus, eine mit historischen Werken, eine mit Erinnerungen.
Und gibt es Bücher, die bei dir besonders hängen geblieben sind, wo du sagst, so, das ist ein Buch, das kann ich sehr empfehlen persönlich?
Also das hätte jetzt nicht mit Mauthausen zu tun, aber es ist noch immer das Buch von Ruth Klüger, Weiterleben, die einfach einen Blick hat auf das, was sie erlebt hat, in einer unglaublichen Sprache, das mich noch immer wieder, wenn ich das Buch zur Hand nehme, beeindruckt, wie sie über ihr Leben und Überleben schreibt und welche Bedeutung das auch für ihr restliches Leben hatte.
Am Ende bitte ich meine Gäste immer, so ein klassisches Medium vor den Vorhang zu holen, mit dem sie sich gerne über die Welt informieren. Gibt es irgendeine Zeitung oder eine Fernsehsendung, Radiosendung, die du besonders gerne magst?
Also Zeitung ich habe seit ich zu studieren begonnen habe, die Zeit abonniert. Finde ich noch immer eine der besten Zeitungen. Und vor allem ist es immer ein sehr schöner Sonntagvormittag, dann sich durch diese Riesenblätter zu wühlen und sich die Zeit zu nehmen beim Kaffee, da mal nachzulesen, was zu reflektieren, was eigentlich die Woche geschehen ist. Ja, und sonst mag ich es sehr gerne auch, mir historische Filme anzusehen, die nicht nur mit dieser Zeit zu tun haben, aber das ist so ein eher Hobby, das ich versuche einzubauen mit Filmanalysen, vor allem in meine Lehrveranstaltungen, auch mit aktuellen Filmen zu zeigen, wie Geschichte dargestellt wird, wie sie manchmal auch fälschlich, verfälscht dargestellt wird in ganz Hollywood-Filmen oder was auch immer, wie mit Geschichte umgegangen wird. Ja? Ob das jetzt in Büchern ist, ob das in Online-Videos wie TikTok ist oder in klassischen Spielfilmen.
Noch ein Filmtipp für uns zum Abschluss?
Ein Filmtipp. Also zu Mauthausen gibt es nicht wahnsinnig viele Filme, die auf Deutsch erhältlich sind, aber vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen. Der Film von Andreas Gruber läuft jetzt gerade wieder erst wieder in den Kinos angelaufen. Der ist zwar 30 Jahre alt, restauriert worden. Es ist wirklich ein unglaublicher Film über das Überleben von zwei dieser sowjetischen Kriegsgefangenen, die von einer Mühlviertler Familie aufgenommen worden sind.
Lieber Alex, danke für deine Zeit.
Danke für das Gespräch.
Was nehme ich mir mit? Erstens, die Macht der kleinen Dinge. Das KZ Mauthausen war darauf ausgelegt, die Menschen dort total zu entwürdigen und zu entmenschlichen. Man hat ihnen die Kleidung weggenommen, man hat sie rasiert, man hat ihnen eine Nummer statt einem Namen gegeben. Dennoch zeigt die Geschichte des Lagers, dass auch unter diesen extremen Bedingungen viele Menschen ihre Menschlichkeit nicht verloren haben. Kleine Zweiergruppen, die füreinander sorgten, Menschen, die ihre Nahrung miteinander geteilt haben oder sich gewarnt haben. Das Rezitieren von Gedichten oder das penible Sauberhalten von Kleidung jeden Morgen, um so etwas wie Kontrolle über das eigene Leben zu behalten. Diese kleinen Gesten der Solidarität bedeuteten oft den Unterschied zwischen Leben und Tod. Zweitens, die Verantwortung der Zuschauenden. Die Geschichte von Mauthausen zeigt klar, dass die Menschen, die in der Umgebung gewohnt haben, sehr wohl wussten, was in dem Lager vor sich ging. Manche beschwerten sich sogar über das Geschrei im Lager, aber sie wollten nicht, dass es aufhört, sondern dass es irgendwo anders stattfindet, aber nicht bei ihnen um die Ecke. Der Brief der Bäuerin, von dem Alexander erzählt hat, wo sie nicht die Grausamkeit des Lagers kritisierte, sondern wo sie bat, dass sie woanders stattfindet. Das ist für mich ganz klar eine Erinnerung daran, dass auch bei kleinen Ungerechtigkeiten in meinem Alltag, der natürlich ein komplett anderer als damals ist, es wichtig ist, nicht wegzuschauen, sondern den Mund aufzumachen. Drittens, die Bedeutung der Erinnerungsarbeit. Alexander betont, dass wir jetzt nicht jeden Tag uns mit der Nazizeit und den Gräueltaten von der damaligen Zeit beschäftigen sollten, aber dass wir mit offenen Augen durch die Straßen gehen sollen. Da gibt es dann etwa Gedenktafeln, Stolpersteine oder andere Erinnerungszeichen, die uns kurze Anlässe geben, uns mit dieser Zeit zu beschäftigen. Dieser sensible Umgang mit unserer schwierigen Vergangenheit ist wichtig, damit wir sensibilisiert werden für Entmenschlichung und Ungerechtigkeiten, die auch im Hier und Jetzt passieren.
Diese Folge darf ich heute beenden. Ich heiße Sandra, bin 30 Jahre alt und habe ein paar Monate vor dem ersten Lockdown angefangen, Erklär mir die Welt zu hören. Dieser Podcast hat mich nicht nur durch meine zwei Schwangerschaften, sondern auch durch mein Studium begleitet. Mitarbeit Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann. Kamera und Videoschnitt Alexander Kohmann von DoMotion. Audioschnitt Dominik Landerdinger von AudioFunnel. Vermarktung Therese Elias und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärme.at/support. Eine meiner ersten Folgen und Lieblingsfolgen war Folge 24, Erklärme den Islam. und die anderen Religionsreihen. Die nächste Folge ist Erklär mir den Krieg Teil 4 mit Franz Stefan Gadi, eine fünfteilige Reihe. Bis dahin eine gute Zeit, eure Sandra.